Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open mit Tobias Rieger und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Tag 13 der French Open und dank des Regens sollte es heute sowohl zwei Halbfinals bei den Damen als auch bei den Herren geben. Sollte, denn eben dieser Regen machte den Veranstaltern am Ende des Tages dann doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Tour le Jour, dem Daily zu den French Open hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobias Rieger, ich vertrete heute und auch morgen Andreas Thies, wie immer am Start Philipp Jobert. Hallo Philipp.
Hallo Tobi.
Philipp, ich würde sagen, wir starten direkt rein und gehen den Tag ein wenig chronologisch an. Um 11 Uhr war Parallelstart bei den Damen angesetzt, eine Entscheidung, die nicht nur für Freude gesorgt hat, aber ich würde sagen, da sprechen wir nachher drüber. Zuerst gucken wir ein bisschen auf das Sportliche. Die Nummer 8 der Welt, Ashleigh Barty gegen die 17-jährige Amanda Anisimova, die sich ja hier so in dem Turnier so ein bisschen zu der größten Überraschung gemausert hat. Am Ende gewinnt Barty mit 6-7, 6-3, 6-3. Philipp, 5-0 vorne sein, dann 10 der nächsten 11 Spiele verlieren, am Ende dann 12 der nächsten 15 Spiele gewinnen, das war eine richtig gute Achterbahnfahrt von und für Ash Barty.
Und das sieht man selten, natürlich vor allem auf so einem Level. Es hatte mehrere Gründe. Wir werden gleich, du hast noch gesagt, über die Ansetzung sprechen. Die Ansetzung hatte mit dem Wetter zu tun. Es war ziemlich windig schon am Morgen. Von daher war es ein bisschen schwierig reinzukommen für die beiden. Die beiden haben ihr erstes Halbfinale bei einem Grand Slam Turnier gespielt und zwischendrin sich sehr schwer getan, dem Spiel der Gegnerin anzupassen. Aber gehen wir mal durch. Du hast den 5-0-Start angesprochen, den es für eine Spielerin gab. Das war Ash Barty. Die führte, glaube ich, nach 13 oder 14 Minuten mit 5-0. Da war es einfach so, Anisimova wirkte komplett nervös. Barty war in der Lage, das Match über die Vorhand zu nehmen. Wir hatten ja vorher ein bisschen spekuliert, was kann sie mit ihrer Rückhand anstellen gegen die fantastische Rückhand von Anisimova. Kann sie dazu mal das Tempo variieren? Am Anfang hat sie vor allem viel über die Vorhand gespielt und hat dort Anisimova so ein bisschen aus der Reserve gelockt. Etwas, was zum Beispiel Simona Halep ja nicht gelungen ist, und hat sie schnelle Fehler bekommen. Anisimova wirkte auch einfach total nervös. Das Ding ist, zu dem Zeitpunkt hat Ash Barty nicht so richtig gut aufgeschlagen. Und das hat sich dann so ein bisschen ins Negative gekehrt, als Anisimova einen Fuß ins Match bekommen hat. Und da war dann Anisimova in der Lage, sich ziemlich schnell zweimal den Aufschlag von Barty zu holen. Und dann wurde es auf einmal eine sehr enge Kiste im ersten Satz. Und dann war es auch relativ eng, diese nächsten 6 Spiele vom 5-0 Barty zum 5-6 für Anisimova. Und da lag es dann primär daran, dass Anisimova in der Lage war, das Match eben wirklich so zu gestalten, wie sie wollte. Sie hat die Bälle auf die Rückhand bekommen. Sie konnte mit den flachen Bällen von Barty, auch wenn die gesliced waren, durchaus was anfangen. Hat schnelle Winner unterbekommen. Das war so ein bisschen das, was wir gegen Halep gesehen haben. Sie steht im Court, sie dirigiert, sie setzt die Bälle hinten an die Grundlinie, aber immer noch mit genug Sicherheit, sodass sie die Punkte einfach gewinnt, hat vernünftig aufgeschlagen. Barty hat total gewackelt beim Aufschlag. Dann hat Anisimova zwar bei 6-5 nochmal den Aufschlag abgegeben und Barty hat auch 4-2 geführt im Tiebreak des ersten Satzes. Aber dann ist ihr Ähnliches passiert wie eben in dem Satz selber, dass sie auf einmal wieder anfing, Nerven zu zeigen. Der Aufschlag war nicht da, sie hat es abgegeben. Sie lag ganz schnell 0-3 im zweiten Satz hinten, hat zwischendrin 17 Punkte in Folge verloren und saß dann da bei 0-3 und das Wetter war schlecht. Der Regen kam ganz leicht runter, es war windig und man sah bei Barty, hat es gerollt im Kopf und es kam ein Ergebnis. Und das Ergebnis war, dass sie es alles wieder über die Vorhand primär aufgezogen hat, dass sie geguckt hat, dass sie in die Cross-Rallys auf der Vorhand reinkommt, dass sie das Tempo wirklich komplett variiert. Und Anisimova hat sich so ein bisschen ins Passive drängen lassen und hat versucht, den Vorsprung zu verwalten. Und das ist ihr dann nicht mehr gelungen. Und nachdem Barty dann wirklich den Fuß endgültig in der Tür hatte und diesmal auch bei 5-3 den Satz sehr souverän ausserviert hat, ist das Match ziemlich in ihre Richtung gekippt. Zwar hat Anisimova dann nochmal einen Break vorgehabt im dritten Satz, aber da wirkte es schon nicht mehr so, als wenn sie wirklich eine Chance haben würde. Und sie hat sich einfach, ich glaube, das kann man so sagen lassen, einlullen lassen von Barty auf der Rückhand, und auf der Vorhand war Barty einfach besser, hat den Court sehr breit gemacht, hat viele Punkte unterbekommen, hat immer besser serviert im Laufe des Matches, und Anisimova hat da dann eben nicht den Weg rausgefunden. Da hat dann vielleicht auch die Erfahrung gefehlt, die Barty hat, und Andreas hat immer die Bierruhe von Barty angesprochen. auftauchen, mit der sie hier durchs Turnier geht. Da hat man die Bierruhe gesehen, obwohl sie wahrscheinlich ziemlich nervös zwischendrin war, und Anisimova ist dann nie mehr ganz zu dem zurückgekommen, was sie Ende des ersten Satzes ausgezeichnet hat.
Eine WhatsApp-Nachricht mit Bierruhe habe ich heute tatsächlich auch bekommen. Könnte ein Zufall sein. Du hast es angesprochen, es spart die Bierruhe. Sie hat jetzt dieses Jahr, ist sie das sechste Mal nach Satzrückstand zurückgekommen. Sie gewinnt 9 von 11 Spielen, wo sie über 3 Sätze gehen muss. Das war am Ende dann einfach auch ein Sieg der Nerven, der Routine vielleicht auch, der Entspanntheit.
Das sicherlich. Bei den Statistiken muss man immer ein bisschen aufpassen, weil da natürlich eine relativ hohe Varianz drin ist. Nicht alle Spieler und Spielerinnen werden immer in der Lage sein, entscheidende Sätze für sich zu entscheiden, es sei denn, sie sind Kei Nishikori, der das ja anscheinend auf Ewigkeit tun wird. Aber es spricht sicherlich für ein Selbstvertrauen, für eben wirklich diese Abgeklärtheit von Barty. Langfristig wird sie trotzdem wahrscheinlich hoffen, solche Matches jemals in 2 Sätzen durchzubringen. Hätte sie heute auch schaffen können, aber ich denke, wir können hier schon festhalten. Sie war zwar auch noch nie in dieser Situation gewesen, aber sie hat sich natürlich in den letzten 3 Jahren einiges aufgebaut nach ihrer Rückkehr im Tennis. Und das Erstaunliche an ihrer Karriere, dass ja wirklich Baustein um Baustein um Baustein geschehen. Da war ja kein großer Leistungssprung drin. Das ist einfach alles völlig natürlich gewachsen und darauf hat sie dann heute zurückgreifen können. Und am Ende, das muss man sagen, war sie die verdiente Siegerin. Anisimova hatte eine fantastische Phase, aber Barty war im Endeffekt die bessere Spielerin übers Match gesehen und ist hier dann eben zu Recht ins Finale eingezogen. Anisimova werden wir sicherlich in kommenden Jahren wiedersehen. Für Barty, wer weiß, ob sie nochmal eine Chance auf ein Grand Slam Finale bekommen wird, aber jetzt ist sie eben da, die eine große goldene Chance.
Im Live-Ranking auch schon auf Platz 3 erspart die. Das ist sicherlich ja beeindruckend. Gibt es noch was zu sagen zu dem Spiel, Philipp, was du loswerden möchtest?
Wir werden in der ganzen Sendung drüber sprechen. Das Wetter war definitiv ein Faktor. Wäre spannend gewesen, wenn es hier weniger nass gewesen wäre, weniger windiger gewesen wäre, was dann passiert wäre, ob Anisimova in der Lage gewesen wäre, ihr risikoreicheres Spielen mehr durchzuziehen als zum Beispiel Barty. Aber wie gesagt, ich denke, insgesamt war das ein verdienter Sieg und Anisimova, die werden wir unter Garantie wiedersehen in einem Halbfinale beim Grand Slam Turnier.
Parallel dazu lief die Partie von Joe Konta gegen Marketa Vondrousova auch um 11 Uhr angefangen. Am Ende konnte sich die 19-jährige Vondrousova mit 7-5, 7-6 durchsetzen. Philipp, 2 Sätze, die sich doch sehr stark ähnelten. Joe Konta lag jeweils 5-4 vorne, schlug jeweils zum Satzgewinn auf und konnte es nicht durchbringen. Woran hat es gescheitert?
Das ist eine spannende Frage. Im Endeffekt daran, oder ich würde sagen an 2 Faktoren. Das eine war, dass Vondrousova in der Lage war, durch ihr variables Spiel sich die Rückhand von Konta, die so sicher in diesem Turnier war, vorzunehmen. Sie hat ja immer wieder unterschiedliche Bälle in die Seite gespielt, hat dann im 2. Satz auch immer mehr mit Stopp-Bällen gearbeitet, die auch bevorzugt in die Rückhandseite gingen. Und das andere war sicherlich, dass Konta ein bisschen gewackelt hat. Und Konta hatte mit dem Wetter durchaus zu kämpfen, auch wenn sie diejenige war, die eben in beiden Sätzen schnell in Führung gegangen ist. Und da hat man gesehen, Konter, die auf Bestform gespielt hätte, vielleicht eben der auch die Bedingungen mehr entgegengekommen wären, hätte hier heute vermutlich gewonnen, einfach weil sie doch einen Vorteil an Power hatte, einen Vorteil beim Aufschlag hatte. Aber man hat sehr früh gesehen, dass Vondrousova in der Lage ist, eben mehr abzurufen. Konta ist so gelobt worden, auch zu Recht in dieser Sandplatzsaison für ihren Stopp-Ball, aber in den Scheinmomenten hat der Stopp-Ball sie im Stich gelassen, während der von Vondrousova dort überragend war. Und beide haben versucht, mit dem Wind zu arbeiten, haben immer wieder hohe Bälle eingestreut, haben geschaut, wie sie relativ klug das Netz angreifen können, ohne sich im wahrsten Sinne des Wortes vom Wind verwehen zu lassen. Und das hat Vondrousova dann einfach besser gemacht. Und die beiden Sätze waren immer eng, auch in den Phasen, wo Konta vorne lag, aber sie waren überraschend schnell oder gingen überraschend schnell dahin, wenn es dann eben eng wurde zum Ende der jeweiligen Sätze. Also du hast angesprochen, 5-3 im ersten Satz für Konta, da ging es dann ziemlich schnell für Vondrousova, die sich dann auf einmal das Break holen konnte, noch ein Break holen konnte, da dann einfach die bessere Spielerin war, genug hohe Bälle reinbekommen hat, genug Stopp-Bälle drin hatte, gut retourniert hat, vernünftig aufgeschlagen hat und Konta wurde da dann doch etwas wild im 2. Satz, der war sowieso etwas enger und dann war da im Tiebreak, muss man einfach sagen, es ging danach in den Tiebreak, nachdem Konta aufgeschlagen hatte zum Satz, Im Tiebreak war es dann eine ziemliche Show von Wondrouschewa. Wer da die Chance bekommt, das nochmal zu sehen, da waren zwei absolute Galaschläge von ihr drin, wo sie ja Passierbälle gesetzt hat aus allerspitzestem Winkel, die einfach für eine Spielerin sprachen, die im Moment in absoluter Topform ist und die in der Lage ist, ihr ganzes Spiel abzurufen, und für eine Konter, die, ob es am Ende der Moment war, ob es die Bedingung war, auf jeden Fall, oder die Gegner, die auf jeden Fall nicht in der Lage war, ihre Topform komplett abzurufen.
Am Ende, wir hatten es gesagt, 7-5, 7-6 für Wondrouschewa. Auch wenn Jo Konta nach dem Spiel relativ zügig, ich glaube, das war Rekord, den Platz verlassen hat. Insgesamt kann sie zufrieden sein mit den zwei Wochen hier in Paris und natürlich auch mit der Woche in Rom, wo sie ja im Finale war. Wir hatten es, glaube ich, als wir am Tag 6 miteinander gesprochen haben, gesagt, die ist zur rechten Zeit in Form gekommen für die Sandplatzsaison. Das war gut.
Die kann aus drei Gründen zufrieden sein. Einerseits, sie ist überhaupt wieder in diese Form zurückgekehrt, die sie einst in die Top 10 gebracht hat, und sie wird sich auf dieses Tennis wahrscheinlich auch wieder in Zukunft verlassen können. Und bei ihrem ersten richtigen Karrierehoch war es ja so, dass sie dann wirklich dieses Selbstvertrauen der Lage war zu transportieren. Man kann also davon ausgehen, dass sie dann eben zweitens auf dem Rasen auch wieder eine gute Form haben wird. Und auf dem Rasen ist die Konkurrenz einfach nicht so groß wie auf den anderen Belegen, zumindest wenn es um den Titel am Ende in Wimbledon geht. Da kann man sie jetzt wohl zu den Top 10 Favoriten zählen. Und drittens, das sollte ihr wirklich gut tun, sie weiß jetzt, sie kann auf allen Belegen spielen, sie kann die nächste Sandplatzsaison kommen. Sie sollte sich zutrauen, dort einen der großen Titel zu gewinnen, wenn sie in einer ähnlichen Form ist wie in diesem Jahr. Vielleicht schafft sie diesen Kiki Bertens-Sprung ja wirklich, die auch eine Zeit lang brauchte, um sich als eine Spielerin für alle Belege zu etablieren. Und daher, glaube ich, kann Konta extrem zufrieden sein. Vielleicht war es eine vertane Chance, vielleicht war es auch die letzte Chance in einem Grand Slam Halbfinale, aber was sie sich unter Garantie bewiesen hat, dass das damals kein Zufall war, diese anderthalb, zwei Jahre, die sie hingelegt hat, wo sie in die absolute Weltspitze aufgestiegen ist, wo sie in Miami gewonnen hat, Halbfinals bei den Australian Open und in Wimbledon gespielt hat, das hat sie jetzt wieder bestätigt, und von daher denke ich, sollte sie das jetzt nutzen können und bei guter Auslosung in Wimbledon relativ weit kommen und da vielleicht wirklich am Ende um den Titel spielen.
Auf der anderen Seite, Margarita Wondrouschewa, keinen Satz verloren in 6 Spielen in Paris, wird in 3 Wochen 20, ist dementsprechend die erste Teenagerin, die seit 2009, damals war es Caroline Wozniacki, ein Grand-Slam-Finale erreicht. Das ist schwer beeindruckend im Moment.
Generell, jüngstes Grand-Slam-Finale seit 2008, damals Anna Ivanovic gegen Dinara Safina. Und sie war eine, über die wir seit gut 2 Jahren hier im Podcast sprechen. Sie hatte allerdings immer wieder Verletzungen, und dass sie dann so einen Sprung hinlegen würde, das konnten wir auch nicht absehen. Und ich glaube, es hat keiner so unbedingt sehen kommen. Sie hat aber seit den Australian Open die beste Bilanz auf der Tour. Sie wirkt komplett ruhend in sich. Sie hat einfach eine extrem große Auswahl an Schlägen, die sie nutzen kann. Sie kann sich an die Gegnerin anpassen. Und was sie jetzt hier in den letzten beiden Matches gezeigt hat, denn auch gegen Petra Martic im Viertelfinale ist sie ja zweimal zurückgekommen, wo ihre Gegnerin auf den Satz serviert hat. Was sie dort gezeigt hat, ist einfach, sie entweder reitet im Moment auf dieser Welle, wo sie ein riesiges Selbstvertrauen hat, oder sie besitzt diese Fähigkeit, ruhig und strategisch zu handeln, wenn es wirklich eng wird. Egal was es ist, es gibt ihr natürlich eine ganz gute Chance für das morgige Finale.
Ja, da sind wir dann auch beim morgigen Finale. Durch den Regen ist das jetzt ja einen Tag vor dem Finale stattgefunden. 1:48, 1:55 war die Dauer der Spiele. Sie haben also nicht nur zeitgleich angefangen, sondern bis auf wenige Minuten auch zeitgleich aufgehört. Also sowas wie Vorteil oder Nachteil durch zu lange gespielt kann es nicht geben. Was siehst du für morgen auf uns zukommen, wenn Ash Barty auf Wondrouschewa trifft?
Hoffentlich ein unterhaltsames Match. Ich denke, die Chancen sind groß. Beide sind in der Lage, sich taktisch auch innerhalb eines Matches anzupassen. Es kann also sein, dass wir in das Match reingehen und sehen, hier wird Taktik A angewandt, aber dann kontert die andere Spielerin mit Taktik B und dann wird Taktik C rausgeholt. Wir wissen auf jeden Fall, dass Barty eben diese Slice-Rückhand hat. Es wird interessant sein, wie Wondrouschewa mit dieser Slice-Rückhand umgeht, ob sie zum Beispiel schauen wird, dass sie Barty damit ins Netz holt, ob sie schauen wird, dass sie Barty weit raustreibt, um dann kurze Bälle zu bekommen und damit anzugreifen, oder wird sie schauen, dass sie sich mit Bartys Vorhand anlegt, obwohl diese Vorhand eben wirklich richtig gut sein kann. Bei beiden wird interessant sein, wie sie servieren. Noch interessanter bei Barty, weil sie da einfach einen riesigen, ja, sie ist die bessere Aufschlagspielerin. Wondrouschewa vielleicht die leicht bessere Return-Spielerin. Von daher, ich würde ein relativ offenes, sicherlich ein spannendes Match erwarten. Ich würde Wondrusova im Moment als leichte Favoritin sehen, aber nicht so sehr, dass mich ein Ergebnis in irgendeiner Form überraschen würde.
Jetzt müssen wir mal ein bisschen über das neben dem Platz sprechen. Steve Simon, das ist der CEO der WTA, der hat seinen Unmut über diese Ansetzung heute bei den Halbfinals kundgetan. Philipp, das ist ein bisschen kompliziertere Geschichte. Wir hatten das Wetter angesprochen, es hatte geregnet am Mittwoch, deshalb verschob sich alles. Zwei der Viertelfinals konnten erst am Donnerstag ausgetragen werden, sodass beide Halbfinals bei den Damen heute ausgespielt wurden. Genauso wie die von den beiden Herren. Die sollten auf dem Center Court stattfinden, also auf dem Philippe Chatrier. Und dementsprechend hat man, damit die beiden Damen zeitgleich beginnen, den Suzanne Longlaing und Simone Mathieu, also den zweiten und den drittgrößten Platz genommen, um dieses Halbfinale oder die beiden Halbfinals der Damen starten zu lassen. Das ist eine schwierige Sache. Wie siehst du die ganze Geschichte? Ist es diese Chancengleichheit, zeitgleich zu starten, ist die so wichtig, dass man dann auch eins der beiden Halbfinals auf den ja, relativ kleinen und nur drittgrößten Court legen kann?
Es war eine Geschichte, die man sicherlich aus zwei oder drei Warten sehen kann. Ich denke, ich hätte sie auch gestern schon ansprechen sollen. Da habe ich aber nicht schnell genug geschaltet. Also machen wir das jetzt mal, denn es hatte sich gestern schon angedeutet, dass das heute zu einigem Palaver führen könnte. Du hast die Situation angesprochen, eben die beiden Herren Halbfinals sollten auf dem Chatrier sein und da ist der Knackpunkt, warum sollen die auf dem Chatrier sein? Weil für die beiden Herren Halbfinals jeweils unterschiedliche Tickets verkauft werden und deswegen konnte und wollte man da eben nichts am Programm ändern, weil man diese Tickets eben schon vor langer, langer Zeit verkauft hatte für die beiden Halbfinals und die eigentlich wahrscheinlich beste Lösung wäre gewesen, okay, man lässt die Damen um 11 Uhr starten, aber man lässt dann eben eines der Matches auf den Chatrier, das andere auf den Longlaing, dann hätten sich die Zuschauer und Zuschauerinnen verteilt und dann hätte das schon irgendwie gepasst, aber man wollte halt nicht mit der Startzeit bei den Herren unbedingt rumfummeln und da spielen dann vielleicht auch noch Fernsehinteressen mit rein, Turnierveranstalterinteressen, auf jeden Fall hat die WTA sich dagegen gewehrt, Joanna Konta hat sich dazu dann auch noch recht ausführlich geäußert, obwohl sie gesagt hat, hey, ich will nicht, dass ihr jetzt hier irgendwelche großen Schlagzeilen versucht zu produzieren aus dem, was ich tue, auf jeden Fall war sie unglücklich darüber, dass ihr Match gegen Wondrusova auf den Simone Mathieu gelegt wurde und von den Fernsehbildern und dem, was man vor Ort hören konnte, waren da nicht mehr als ein paar hundert Zuschauer und Zuschauerinnen. Und das ist natürlich für ein Grand Slam Halbfinale eine sehr bittere Geschichte. Jetzt wurde immer wieder eingewandt, hey, okay, wenn das Dach kommt, dann wird endlich alles besser, denn der Chatrier bekommt ja auch ein Dach bei den French Open. Zeit wird's, denn wir haben in den letzten Jahren ja schon einige Male Verschiebungen gesehen bei den Matches, dass dann zum Beispiel das Herrenfinale am Montag stattfand und andere Probleme. Also dafür wird's Zeit. Für die Damen war es eine sehr bittere Geschichte. Wegen der Chancengleichheit sehe ich schon, dass man beide Matches zeitgleich starten musste, vor allem wenn eines der Halbfinals dann verregnet worden wäre. Das wäre ja extrem bitter gewesen, aber es wäre sicherlich schön gewesen, wenn man beide Matches auf den allerbeiden größten Courts gespielt hätte und dafür dann doch die Herren eine halbe Stunde nach hinten geschoben hätte. Ich denke, das ist ein Risiko, was die Veranstalter der French Open hätten eingehen müssen, aber da stand dann wohl wirklich im Vordergrund die Idee, diese beiden Matches unbedingt durchzubekommen, damit man die abgesetzten Tickets dann auch in der Form, ja, dass man denen man diese Tickets verkauft hat, eben auch bedienen konnte.
Ja, es war insgesamt das ganze Turnier irgendwie so ein bisschen unglücklich, was die Ansetzung gab. Es gab ja fast jeden Tag irgendein Spiel, was sich dann auf den nächsten Tag schob. Und das mag in der ersten und zweiten Runde vielleicht nicht so dramatisch sein, aber ich fand, als es dann so Richtung Achtel-, Viertelfinale ging, wurde das immer so ein bisschen unschön. Aber gut, manchmal kann man auch nichts dagegen machen. Das waren die Damen. Ich würde sagen, wir sprechen gleich über die Herren. Dort ist es leider nicht ganz zu Ende gespielt worden, aber das hört ihr gleich.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Das waren die Damen, aber wir müssen natürlich noch darüber sprechen, wer die Frage des Tages gewonnen hat. Und zwar war die, wie lautet das Damenfinale? Das hatten wir jetzt ja gerade ausführlich besprochen, Philipp. Die Siegerin wurde bei Twitter auch bekannt gegeben. Es gibt ein aktuelles Tennismagazin und für morgen gibt es natürlich auch eine Gewinnspielfrage. Möchtest du sie stellen?
Ich möchte sie stellen und zwar wollen wir von euch wissen, wer gewinnt das morgige Doppelfinale? Also Mies und Krawitz oder Martin und Chardy und wer gewinnt es Und in wie vielen Sätzen schickt uns das bis morgen 15 Uhr auf den üblichen Kanälen? Und dann suchen wir wieder jemanden aus oder lassen uns los entscheiden, wenn es denn mehrere Sieger oder richtige Antworten gibt. Und dann schauen wir, wer das gewinnt.
Genau. Und jetzt sprechen wir über die Herren, denn, wie wir eben besprochen haben, angesetzt waren sie und sie sollten dann auch so stattfinden wie geplant. Federer gegen Nadal zum 39. Mal. Philipp, ihr habt gestern beide schon viel drüber gesprochen, was das für eine große Rivalität ist, was da für tolle Matches mit dabei waren. Am Ende 6-3, 6-4, 6-2 für Rafael Nadal. Wir müssen heute wahrscheinlich darüber sprechen, wie böse der Wind ist und warum sich 6-3, 6-4, 6-2 eigentlich deutlicher anhört, als es am Ende irgendwie war.
War ein komisches Match, hat sich dann aber auch abgezeichnet, dass dem der Fall sein würde. Wir hatten es schon gerade angesprochen, bei den Damen war der Wind schon da. Er wurde dann ein bisschen mehr, als das Match zwischen Nadal und Federer losging. Es war quasi der zweite Aufreger. Der erste Aufreger war, dass das Stadion nicht so richtig voll war in den ersten Minuten für Federer Nadal. Wahrscheinlich, weil alle wieder Mittagessen waren. Das ist ja immer so ein großes Ding bei den French Open. Dann kam der Wind. Im ersten Satz sahen wir auch einen kleinen, naja, so einen Sandwirbelsturm, der Federer eindeckte. Welche Folgen hatte das? Primär diejenigen, dass beide sich eben wirklich überlegen mussten, wie spielen sie mit dem Wind? Ich erinnere mich, wir hatten schon mal die Frage an einem der letzten Tage, ja, wie wirkt sich das denn mit dem Wind aus oder was bedeutet das? Wer sind gute Windspieler und Spielerinnen? Gemeinhin gilt Rafael Nadal als einer der besten Windspieler, was daran liegt, dass er in der Lage ist, Druck auszuüben, aber zeitgleich sehr viele sichere Schläge übers Netz zu bekommen, und das hat er hier am Anfang auch gegen Federer gemacht. Er hat einfach sehr viel Spin reingelegt, er hat Federer sich so ein bisschen anpassen lassen ans Wetter, der hatte da in den ersten Minuten ein paar Probleme mit, lag ziemlich schnell in den Break hinten, hat sich das Break dann aber zurückgeholt und am Ende des ersten Satzes war Nadal dann doch der Stärkere, und trotzdem war das eher so ein Aufwärm Satz, wo ja beide sich so ein bisschen finden mussten, wo beide abgetastet haben, was sie machen. Es kam dann auch ziemlich schnell die Frage auf, okay, warum spielt Federer eben nicht so viel Surf and Volley? Da ist die Antwort wahrscheinlich, weil es unter den Bedingungen, die dort herrschten, nicht so einfach war. Auf jeden Fall, dieser erste Satz konnte recht schnell abgehakt werden mit dem 6-3-Resultat für Nadal. Im zweiten Satz wurde es dann richtig spannend. Und da haben wir ein trotz der Bedingungen gutes Match gesehen. Die Bedingungen eben wirklich sahen so aus, dass Federer teilweise Vorhände gespielt hat, die sich aus seiner Sicht erst nach links gedreht haben und dann nach rechts wieder in den Court rein. Das hat er irgendwann rausbekommen, wie er das zum Beispiel gegen Nadal nutzen kann. Er schlug den Ball wirklich und er sah aus, als würde er 50 Zentimeter nach links ins Aus gehen. Er drehte sich noch rein. Ähnlich hat Nadal versucht, mit Winkeln zu arbeiten. Und so hat sich dann im zweiten Satz ein ziemlich hohes Niveau ergeben. Federer hat durchaus versucht, die Punkte abzukürzen, so wie man vermuten musste, dass er das sowieso spielen würde. Er hat immer wieder dann das Netz angegriffen, weil der Wind auch ein bisschen nachgelassen hat, die Bedingungen besser geworden sind. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht zwischendrin. Und er hat versucht, Tempo zu variieren, die Position des Balles, Slice, Spin, alles rein. Nadal hat sich damit schwer getan, weil das ist ja die Art, wie Federer ihn in den letzten Matches besiegt hat. Und Federer schaffte es dann auch zum 4-4 und 40-0 und hat sich dann doch noch nach 5 relativ spektakulären Punkten den Aufschlag abnehmen lassen müssen, weil Nadal dann wirklich einfach alles erlaufen hat, an alles rangekommen ist, fantastische Passierschläge teilweise da drin hat, wo Federer ihn schon ausmanövriert hatte, und dann ist Nadal doch noch in der Lage gewesen, die Linie entlang zu gehen. Es kämpfte zwischen den beiden, aber unter den Bedingungen war das einfach erstaunlich, wie Nadal das gemacht hat. Dann hat Nadal zum 6-4 den Aufschlag durchgebracht und der dritte, der ging dann ziemlich schnell dahin, weil man auch merkte, Federer ist im Endeffekt raus aus dem Match, und Nadal musste das dann zwar nicht verwaltungsmäßig nach Hause bringen, aber die ganz große Gefahr kam nicht mehr von Federer. Und so können wir feststellen, Nadal war in der Lage, sein Tennis sehr gut anzupassen an die Bedingungen. Federer konnte nur im zweiten Satz so richtig seine wohl vorgenommene Taktik durchbringen und er hat ein gutes Match geliefert, aber Nadal war heute der bessere Spieler, war und ist der bessere Sandplatzspieler und wahrscheinlich einer der besten Windspieler, die es so gibt.
Was ist deine Meinung, wenn wir einen anderen Tag gehabt hätten, ich sag mal 10 Grad mehr, kein Wind oder nur das laue Lüftchen, hätte Federer gegen diesen Nadal eine Chance gehabt?
Einen Satz zu gewinnen vielleicht schon. Okay. Das ist wahrscheinlich das Problem. Er hätte vermutlich perfekte Bedingungen gebraucht. Also sagen wir sowas wie 17 Grad, kein Regen, aber vielleicht ein bisschen feucht vorher gewesen, wo der Ball nicht so hoch abspringt und er dann eher eine Art Hardcore-Tennis gegen Nadal spielen kann. Aber alles andere abseits dieser perfekten Bedingungen hätte es für Nadal wahrscheinlich nicht zu einfach gemacht, aber hätte ihm eine sehr gute Chance gegeben, das Match zu gewinnen. Und es hätte nicht unbedingt immer so klar ausgehen müssen. Es hätte auch heute so sein können, dass Nadal den zweiten Satz verliert und dann wäre es vielleicht nochmal spannender geworden. Aber so richtig eine Möglichkeit, wie Federer an Nadal vorbeigekommen wäre, sehe ich nicht. Chance war wahrscheinlich vor dem Match 15% oder so und hätte auch nicht so groß variiert anhand des Wetters.
Roger Federer jetzt ja erstmalig wieder auf dem Sand unterwegs gewesen, auch wenn er zwischendurch ein bisschen nölig war und den einen Ball da, ich glaube, über Stadiondach prügeln wollte und auch eine Verwarnung dafür kassiert hat. Insgesamt kann er doch sagen, es hat sich gelohnt.
Er war auch gar nicht, glaube ich, hinterher so enttäuscht. Er wusste einfach, er ist auf dem besten Sandplatzspieler aller Zeiten getroffen. Einer, der ihn in den meisten Fällen einfach auf dem Belag schlagen wird. Federer wird wohl seine Karriere beenden, ohne Nadal bei den French Open geschlagen zu haben. Aber er kann insgesamt sehr zufrieden sein. Und wenn man sich dieses Matchup anschaut und sollten die beiden zum Beispiel in Wimbledon aufeinandertreffen, dann würde ich Federer als leichten Favoriten sehen, zumindest im Moment. Und das wird ihm wohl auch so gehen und dazu wird beigetragen haben, dass er eben genug Matches hier reinbekommen hat auf dem Sand. Er wird sich über die Punkte freuen. Die lassen ihm noch eine Chance, das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Sorgen dafür, dass er eine vernünftige Setzung bei Wimbledon hat. Er hat sich ein bisschen in Form spielen können. Er hat eben nicht so eine lange Pause gehabt wie in den letzten Jahren. Und ich denke, wir müssen ihn in der Art und Weise, wie er hier gespielt hat, zu den absoluten Top-Favoriten in Wimbledon sehen.
Moment, sieht es gut aus für Nadal. Rom gewonnen, jetzt in Paris nur einmal. Wir hatten, glaube ich, auch drüber gesprochen, ne, gegen David Goffin den einen Satz abgegeben. Ansonsten cruist er locker flockig durchs Turnier und trifft jetzt, ja, das wissen wir noch gar nicht, auf Djokovic oder auf Team. Das war das Spiel, was danach angesetzt wurde. Philipp, beim Stand von 6-2, 3-6 und ein Break vor 3-1 im dritten Satz für Dominic Thiem wurde das Spiel wegen Regen das zweite Mal unterbrochen und dann letzten Endes auch abgebrochen. Was haben wir bis dahin gesehen? Einen ersten Satz für Dominic Thiem, den er gewonnen hat. Ein Djokovic, der zurückgekommen ist. Und dann ein Djokovic, der wahrscheinlich froh war, als er Break zurücklag im dritten Satz, dass das Spiel zu Ende ist.
War ein interessanter Verlauf. Am Anfang hat Djokovic sehr gehadert mit den Bedingungen. Als die beiden auf den Platz kamen, wurde es wirklich richtig dunkel. Es hat immer wieder einen Nieselregen eingesetzt, der dann eben zwei größere Schauer auch hervorgebracht hat. Hin zum ersten Schauer war Thiem der bessere Spieler. Er war in der Lage, sehr viel Bälle im Platz zu halten und trotzdem hat er einfach ordentlich Power in den Schlägen drin gehabt. So hat er Djokovic dazu gezwungen, sich so ein bisschen diesem Spiel anzupassen. Dazu war Djokovic überhaupt nicht in der Lage. Er war wirklich nölig, wenn wir schon über nölige Männer sprechen. Er war wirklich nölig zwischendrin. Er hat überhaupt keine Lust gehabt auf die Sache und Thiem hat das gut gemacht. Thiem hatte Anfang des zweiten Satzes nochmal die Chance, so richtig davon zu ziehen, ist ihm nicht gelungen. Dann gab es eben bei 2-2 den ersten längeren Regenschauer, der die beiden sicherlich so 10, 15 Minuten vom Platz gehalten hat. Da hatte man schon gesehen, Djokovic ist sehr schnell hin zu seiner Tasche, hat seine Sachen genommen und ist rausgegangen. Da konnte man schon ahnen, okay, Djokovic hat wirklich heute keine Lust, das zu machen. Er kam dann allerdings ziemlich konzentriert zurück, hat selber so ein bisschen das Tempo rausgenommen, hat danach versucht, als er zurückkam, hat danach versucht, Thiem das Tempo machen zu lassen und da fing Thiem dann auf einmal an, so ein bisschen nachzudenken und hatte ein schlechtes Aufschlagspiel bei 3-4 aus seiner Sicht drin, hat den Aufschlag abgegeben, hat dann auch das, den Satz kassieren müssen, kurze Zeit danach, dann der Start in den dritten Satz, da hat Thiem dann wieder so ein bisschen besser ins Match zurückgefunden, hat mehr Winkel reinbekommen in dieses Match und dann kam ein Schauer, direkt nachdem Djokovic gebreakt worden war, Djokovic ist direkt rübergegangen zu seinem Stuhl, hat seine Sachen genommen, ist rausgegangen, Thiem ihm irgendwann hinterher, da wusste man noch nicht, aber die beiden sind dann heute zumindest nicht mehr wiedergekommen.
Ja, Djokovic war wirklich ein bisschen nölig. Hat er mit dem Oberschiedsrichter noch zwischendurch rumdiskutiert und so. Es war irgendwie, weiß nicht, ich hatte Hoffnung, dass wir das noch zu Ende sehen können. Das Wetter sollte ja eigentlich auch wieder ein bisschen besser werden. Und wenn uns was die letzten Tage gelehrt haben, dass man bis 22 Uhr durchaus noch Tennis spielen kann. Aber so werden wir dann morgen, und zwar ab 12 Uhr bereits, eben die Fortsetzung von diesem Spiel sehen. Danach gibt es das Damenfinale nicht vor 15 Uhr. könnte sich auch durchaus vorstellen, dass Timo Djokovic ein, zwei Stückchen brauchen schon. Und danach das Herren-Doppelfinale. Sprechen wir gleich drüber vor, vielleicht noch kurz über das Damen-Halbfinale sprechen, bei dem, im Doppel natürlich. Philipp, da gab es heute zwei Spiele. Die chinesische Kombo Duan Zheng schlagen Flipkins und Larsson 6-4, 6-4. Babos Mladenovic schlagen Mertens und Sabalenka. Und dementsprechend sehen wir dann am Sonntag das Finale.
Und Babos Mladenovic ist hier die Geschichte, weil mit dem Sieg wird Mladenovic erstmals die Nummer 1 im Doppel werden. Sie ist ja seit Jahren eine der besten Doppelspielerinnen, die wir haben. Und die beiden haben das heute sehr klar für sich entschieden. Wir hatten gestern schon ein bisschen spekuliert, wie geht das aus. Die im Moment eine der beiden besten Grand-Slam-Kombinationen, Babos Mladenovic gegen Mertens Sabalenka, die in diesem Frühjahr für so viel Aufsehen gesorgt haben. Die Antwort kam ziemlich schnell und ziemlich klar. Babos Mladenovic haben das gewonnen, gehen auch ins Finale rein. Duan Zheng ist eine Überraschung im Finale, sollte sich aber nicht durchsetzen können gegen Babos Mladenovic. Für Babos steht ja vielleicht sogar im Raum, ob sie irgendwann zu Doppelexpertin wird. Das wird bei Mladenovic nicht der Fall sein. Trotzdem wird sie sich extrem freuen, die neue Nummer 1 beim den Damen im Doppel zu sein.
Was erwartest du morgen? Du hast bei den Damen Einzel hast du schon gesagt. Was erwartest du Djokovic gegen Thiem? Wie wird das enden?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ohne das Break heute für Thiem hätte ich gedacht, dass Djokovic morgen zurückkommt und sich wahrscheinlich durchsetzt. Aber sollte Thiem in der Lage sein, dieses Break zu transportieren im dritten Satz, dann gebe ich ihm schon eine ziemlich gute, vielleicht eine 70% Chance, das Match doch zu Ende zu bringen. Was ich erwarte, ist ein wesentlich konzentrierterer Novak Djokovic, der am besten mit einem sehr, sehr guten Plan zurückkommt. Und am besten mit einer, ja, mit einer dicken Haut, denn er wird unter Garantie in den Pressekonferenzen gefragt werden, wie es denn heute zu diesem Abbruch kam. Schließlich wurden zwischendrin Bilder von ihm gezeigt vom französischen Fernsehen, wie er einfach die Anlage verlassen hat, und erst kurze Zeit später kam dann die offizielle Verkündung, dass das Match morgen fortgesetzt werden würde. Das hat viele etwas rätseln lassen, weil das Wetter mittlerweile in Paris wohl ziemlich gut ist, aber die Veranstalter haben dann wir dem Chefreporter der New York Times verkünden lassen, hey, die Entscheidung war gefallen, weil wir dachten, das Wetter wäre schlechter. Also Djokovic kommt am besten morgen mit voller Konzentration, dicker Haut für die PK. Mit ihm hatten wir schon mal eine Geschichte im letzten Jahr bei dem berühmten Wimbledon-Halbfinale, wo er das Dach geschlossen haben wollte, auch bei der Fortsetzung am Samstag. Dann kommen wir am besten vorbereitet auf eine Diskussion, denn auch hierüber wird die WTA nicht glücklich sein, dass sie unter Umständen wieder ihr Finale wird nach hinten verschieben müssen, weil die Herren zu lange spielen. Also da wird es auch viele Fragen geben, und Thiem kann das wahrscheinlich alles relativ gelassen sehen. Für ihn ist das hier eine sehr gute Chance, und beide werden so oder so hoffen, das schnell nach Hause zu bringen, um am Sonntag ein gutes Finale gegen Nadal zu spielen.
Mich würde ja noch interessieren, welche Leute zu Djokovic-Thiem auf den Center Court morgen dürfen, ob das die sind, die heute das Halbfinalticket hatten, oder die das morgen das Damenfinalticket haben.
Also so wie ich es verstanden habe, kriegen diejenigen, die heute bei dem Thiem Djokovic-Match waren, den vollen Preis erstattet von ihren Tickets, dürfen aber morgen nicht kommen. Also kann man davon ausgehen, dass entweder nur diejenigen, die ein Finalticket haben, für die Damen werden kommen dürfen, und oder aber diejenigen, die auch einen Ground Pass für das Gelände morgen kaufen. Das war aber jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht ganz klar.
Alles nicht so leicht mit diesen Tickets und den Erstattungen und all sowas. Gut, schauen wir mal. Danach dann also der Abschluss auf dem Center Court, das deutsche Doppel Kravitz-Mies. Die sind sicherlich nicht Favorit gegen Chardy und Martin, aber eine Chance ist im Doppel definitiv da.
Und vor allem ist die Chance des Lebens. Haben wir gestern schon drüber gesprochen. Wer weiß, ob sie nochmal in diese Situation kommen werden. So häufig fallen solche Auslosungen auch nicht auseinander. Und dann hier gleich in den Grand-Slam-Finale einzuziehen, das war eine sehr gute, sehr reife Leistung. Sie haben den Vorteil gegenüber Chardy und Martin, dass sie eingespielt sind. Das haben wir auch im Halbfinale gegen Schwarzmann und Zähler gesehen. Hier ist jemand allerdings dabei mit Chardy, der ein potenziell sehr, sehr guter Doppelspieler ist, vielleicht auch besser als Kravitz und Mies, der aber nicht so häufig doppelt spielt. Und daher wird es wahrscheinlich ein bisschen von ihm abhängen. Ich würde sagen, Kravitz, Mies, Martin, das ist ungefähr ein Niveau. Chardy kann sehr, sehr wackelig sein, kann richtig schlechte Leistung bringen, kann richtig gute Leistung bringen. Also an dem können wir wahrscheinlich festmachen, in welche Richtung sich das Finale nachentwickelt.
Das alles morgen, wie gesagt. Um 12 Uhr geht's los. Danach die Damen, danach das Herren-Doppelfinale. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Philipp. Erzählt euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast. Ihr kennt das. Liked und teilt uns auf Facebook und Twitter. Und hört morgen wieder rein, wenn ich dann mit Philipp über den Samstag in Paris spreche.
Tour Le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open mit Tobias Rieger und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.